21 Millionen Liter. Das ist die Menge an Alkohol, die die Brennerei Glenlivet produzieren kann. Und das pro Jahr. Und Glenlivet steht damit aber wirklich nur an der Speerspitze einer Reihe von Destillerien, ja, die alle in dieselbe Richtung gehen. Und deren Ziel? Wachstum, Ertrag und Effizienz. Und ich meine, wo bleibt denn da die Mystik, also das Besondere, das Single Malt Scotch Whisky umgibt? Sind wir mal ehrlich, 21 Millionen Liter Alkohol, die lassen sich nicht allein mit heimischen Rohstoffen produzieren. Also wie gesagt, das Credo ist Effizienz, nicht Heimatliebe. Wo bleibt aber sowas wie Terroir, also die sensorische Verknüpfung mit der Region? Das ist auch eine Frage, die ich gelegentlich bei Tastings höre. Also gibt es Terroir auch bei Scotch Whisky? Gibt es sowas wie in der Weinwelt auch bei Whisky? Und ich meine, das ist eine berechtigte Frage, wenn man bedenkt, dass das Image zahlreicher Malt Whisky Marken letztendlich auf der Mystik Schottlands basiert. Denn ich meine, wie viel ist dieses Bild noch wert, wenn nichts Schottisches mehr im Whisky vorhanden wäre? In dieser Episode möchte ich dir daher zeigen, was man unter Terroir bei Whisky versteht. Also du wirst dabei lernen, wo du dies beim Whisky findest und ja, wie du es auch in der Nase entdecken kannst. Zusätzlich zu dieser Episode möchte ich dich noch herzlich zum Eifer Spirits Whisky Club einladen. Das ist ein Whisky Club auf Facebook, bei dem du dich mit anderen Whisky-Fans, Connoisseuren und auch einigen Whisky-Experten austauschen kannst, wo du auch verschiedene Produktempfehlungen bekommst und auch die Gelegenheit, verschiedene und auch seltene Whiskys zu bekommen. Also einfach bei Facebook Eifer Spirits Whisky Club angeben oder eingeben und deine Anfrage stellen, dass du aufgenommen wirst. Oder du gehst einfach unter eiferspirits.com/whiskyclub und dann kommst du auch direkt zu dem Whisky Club. Falls dir das jetzt zu schnell ging, habe ich dir einfach nochmal unter die in die Beschreibung dieser Episode die entsprechenden Links gepackt. Und jetzt würde ich sagen, legen wir mit Terroir und Whisky los. Willkommen zur 40. Episode des Whisky Podcasts von Eifer Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Bevor wir uns darüber unterhalten, ob Terroir eigentlich bei Whisky überhaupt vorkommt, sollten wir zunächst erstmal ja, überhaupt erläutern, was der Begriff bedeutet. Denn ja, letztendlich können wir einfach nur so nachvollziehen, warum viele Whisky-Konnoisseure sich sowas wie Terroir bei ihrem Lieblingsdestillat überhaupt wünschen. Und vereinfacht gesagt, den Begriff Terroir, den prägten französische Winzer, wobei sie dabei folgende Kriterien festlegten. Also Terroir wird beeinflusst durch Klima, also sowohl Temperatur und Niederschlag, Sonnenenergie und Einstrahlung, Bodenrelief, also die Geländeform, dann auch die Geologie, also physikalische und chemische Zusammensetzung des Bodens und die Hydrologie, also die Bodenfeuchtigkeit. Das sind alles Einflüsse, die definitiv und ja, ohne Umschweife die chemische Zusammensetzung von zum Beispiel im Weinbereich der Trauben beeinflussen. Ja, und letztlich dann auch, was du riechst, fühlst und schmeckst. Nimm zum Beispiel mal die bekanntesten französische Spirituosen, also oder die bekanntesten französischen Spirituosen, also Cognac und Armagnac. Deren Trauben zum Beispiel, wie Uni Blanc, Colombard oder Folle Blanche, die unterliegen alle den geografischen und klimatischen Gegebenheiten in eben jenen französischen Regionen, bei denen sie angebaut werden. Jetzt zum Beispiel bei Cognac sind das alles Regionen um den Fluss Charente herum. Und da stammen die Trauben eines Cognacs zum Beispiel aus der Grande Champagne-Region. Und in dem Fall, da wuchsen sie auf kalkhaltigen Böden. Und je weiter du dich jetzt aus diesem Gebiet, von dieser Grande Champagne wegbewegst, ändern sich die Bodenzusammensetzung, damit auch die mineralische Zusammensetzung der Böden und zwangsläufig dann auch die Bezeichnung dieser Regionen, weil sie haben ja aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung des Bodens anderen Einfluss auf die Trauben. Und ja, nimmst du jetzt zum Beispiel die Uni Blanc-Traube aus der Grande Champagne, dann schmecken diese anders als Uni Blanc-Trauben aus zum Beispiel der Borderie. Das und genau das ist Terroir. Und bei Single Malt Scotch, ja, da gibt es sowas nicht. Also es gibt keine Gerstenregion in Schottland, aus der Destillerien ihren Rohstoff beziehen müssen. Bei Cognac ist es festgelegt, die dürfen keine Trauben irgendwo aus Deutschland oder anderen Regionen Frankreichs beziehen. Die müssen Trauben eben aus diesen 6 Grüs beziehen, um die Stadt Cognac herum am Fluss Gironde. Wie gesagt, bei Schottland gibt es sowas nicht. Die sind nicht gezwungen, Gerste nur aus Schottland zu nehmen. Zwar müssen Single Malt Whisky Hersteller gemälzte Gerste verwenden, also das ist ihnen rechtlich auch vorgeschrieben. Woher sie die jetzt doch beziehen, das ist deren Angelegenheit. Und aus diesem Grund basieren auch zahlreiche deiner Whiskys auf Gerste aus, ja, unter anderem Dänemark, Chile oder Tunesien. Denn Schottland allein, Schottland kann den Bedarf an Gerste schon seit Jahrzehnten nicht mehr decken. Und ich meine, die Konsequenzen sind klar. Also bestimmt kannst du dir schon denken, welche das sind. Terroir, eben beim Getreide, wie du es in Winzerregionen wie Cognac hast, gibt es bei Scotch nicht. Ich meine, im Gegenteil. Denn nicht nur wird das Gros an Getreide importiert, es sind zudem solche Züchtungen, die auch einfach kaum Aromen zulassen. Das heißt, in dem Sinne spielt es überhaupt keine Rolle, wo die herkommen. Denn jetzt zum Beispiel Getreidesorten wie Concerto, Optik oder Chelis, das sind Sorten, die nur aus einem Grund gezüchtet wurden. Möglichst viel Alkohol bereitzustellen. Die Aromen sind da zweitrangig. Also das heißt, Terroir spielt da wirklich überhaupt keine Rolle. Allerdings muss man fairerweise sagen, gibt es da auch Ausnahmen. Nimm zum Beispiel die Malt Whisky Destillerie Bruichladdich. In deren Portfolio, da stecken Single Malts, die rein auf Isla Barley basieren. Das heißt, die Destillerie verwendet für diese Whiskys ausschließlich Gerste, das auf der Insel Isla angebaut wurde. Mit all seinen Konsequenzen. Denn auf der einen Seite variiert die Qualität, auf der anderen bekommt man dadurch aber Aromen, ja, die regionaler kaum sein könnten. Denn Boden, Klima und Topografie der Insel, die prägen eben Geschmack und Duft des Getreides. Allerdings stellt sich ja dann dadurch auch die Frage, würde dann die Definition bei Whisky über Terroir, über Gerste überhaupt Sinn machen? Um das zu beantworten, ja, musst du erstmal einen Blick auf die Bedeutung von Gerste bei der Herstellung von Whisky überhaupt werfen. Denn wenn du das tust, dann kommst du zu folgendem Schluss. Die Bedeutung von Gerste ist wirklich bescheiden bei Whisky. Das heißt, daher macht es eigentlich kaum Sinn, Terroir bei Whisky über Gerste zu definieren. Denn jetzt, wie gesagt, egal ob jetzt Gerste von Isla oder aus Dänemark stammt, deren Aromen schwinden, je länger der Whisky im Fass reift. Das heißt, die Diskussion über die Bedeutung von Terroir, der Gerste, macht daher nur dann Sinn, wenn wir nur von jungen Whiskys sprechen. Lag jetzt der Whisky zum Beispiel länger als 10 bis 12 Jahre im Fass, ist es beinahe irrelevant, aus welcher Gerste er hergestellt wurde. Denn letztendlich abhängig von der Art des Fasses überlagert dessen Einfluss den der Gerste bei weitem. Gut, dann gibt es noch manche Whisky-Fans, die den Punkt der Hefe ansprechen. Es gibt ja zum Beispiel im Bourbon-Bereich legen viele Bourbon-Hersteller, wie jetzt zum Beispiel Jim Beam, sehr viel Wert auf ihre Hefen. Oder bei der Rum-Herstellung Jamaica und so. Dann gibt es viele Destillerien, die legen sehr, sehr viel Wert auf die Art und auf die Sort und Unterart der Hefe, weil sie bestimmte typische Aromen erzeugt, die auch teilweise regionaltypisch sind. Das heißt, es ist auch immer wieder ein Punkt, der bei der Malt Whisky Produktion angesprochen wird, ob man Terroir über Hefe definieren kann. Schauen wir uns jetzt aber mal an dem Punkt High-End-Spirituosen generell an. Dann muss ich sagen, kenne ich wirklich nur ganz wenige Kategorien wie Scotch Whisky, also bei dem Hefe eine wirklich solch kleine Rolle spielt. Denn ähnlich wie bei der Gerste braucht das Gros der Destillerien diese Mikroorganismen nur zu einem Zweck. Sie sollen möglichst effizient arbeiten. Das heißt, Hefepilze sollen aus Zucker möglichst viel Alkohol erzeugen. Die sollen dann noch pH-resistent sein, die sollen dann noch temperaturresistent sein, beziehungsweise bestimmte Schwankungen an Temperatur gut wegstecken können. Aber all diese Eigenschaften, das sind Züchtungen oder Merkmale von Züchtungen, die nur darauf abzielen, dass diese Hefe möglichst viel Alkohol aus der Maische herausholt oder aus möglichst viel Zucker in Alkohol umwandelt. Und ja, gut, das ist dann noch natürlich noch, wenn sie wenige Fehlnoten erzeugen. Und ja, es wäre auch natürlich nicht schlecht, wenn die ein paar nette Aromen liefern. Entscheidend ist es aber nicht. Entscheidend ist für eine Scotch-Whisky-Destillerie die Alkoholausbeute. Und ja, aus dem Grund greifen halt auch zahlreiche Malt-Whisky-Destillerien auf die gleiche Industriehefe zurück. Ob das Individualität ist? Nö, überhaupt nicht, gar nicht. Aber, und das ist der Punkt, um diese Individualität zu bekommen, müssen wir eigentlich den Maischebottich gar nicht verlassen. Das heißt, auch wenn wir jetzt mal die Hefe, die Industriehefe und Distillers Yeast, also Distilleriehefe, außen vor lassen, gibt es doch in dem Maischebottich einen Indikator für Terroir. Denn Hefezellen, das sind nicht die einzigen Organismen darin. Denn neben anderen Hefen findest du darin noch weitere Destilleriemitarbeiter, und zwar Bakterien. Zum Beispiel allen voran Lactobacillus, zu Deutsch sind das Milchsäurebakterien, und legen sich nämlich also nach der Gärung, beginnen die circa 48 Stunden nach der Gärung, also nach der Fermentation, beginnt Lactobacillus und die verschiedenen Lactobacillus-Stämme sich so richtig ins Zeug zu legen. Und ja, manche ernähren sich davon von abgestorbenen Hefezellen, wieder andere von übrig gebliebenen Zuckermolekülen. Aber das Resultat ist bei beiden ähnlich. Die Maische wird zunächst saurer. Und besteht zudem die Möglichkeit, dass diese noch verschiedene andere Moleküle zu sich nehmen, wie gesagt Zuckermoleküle und so weiter, wenn sie die verstoffwechseln, besteht zudem die Möglichkeit, dass die Maische aber nicht nur saurer wird, sondern teils auch fruchtiger. Denn Lactobacillus senkt nicht nur den pH-Wert, also macht saurer, sondern sorgt auch noch für die Bildung von Fruchtestermolekülen. Und im Jahr 2001 erschien dazu eine wissenschaftliche Forschungsarbeit von Simpson, Patterson und Breest, die genau zu diesem Thema, über das ich gerade gesprochen habe. Darin wurden nämlich Lactobacillus-Stämme von 23 verschiedenen Malt-Whisky-Destillerien auf Basis der sogenannten ribosomalen DNA untersucht. Und alle teilnehmenden Destillerien, die befanden sich über Gesamtschottland verteilt. Es war jetzt nicht so, dass es nur Destillerien aus der Speyside oder nur aus den Highlands mit Speyside waren, sondern die waren komplett über Schottland verteilt. Und das Ergebnis dieser Untersuchung, von den insgesamt 64 isolierten Lactobacillus-Stämmen, kamen die meisten in allen 23 Brennereien vor. Gut, also besonders charakteristisch oder individuell ist es nicht. Aber das eigentlich Spannende an dieser Forschungsarbeit war der zweite Teil darin. Da hieß es nämlich auf Englisch: While strains representing other ribotypes were particular to a specific region or even a certain distillery. Das heißt, einfach ausgedrückt, gibt es nämlich charakteristische Lactobacillus-Stämme, die wirklich für eine ganz konkrete Whisky-Region typisch sind. Das, ja, praktisch, das ist so eine Art Speyside-Bacillus. Und zusätzlich gab es noch Stämme, die waren ganz spezifisch für einzelne Destillerien. Also das heißt, dass Lagavulin ihre Maische, also in ihren Maischebottichen oder beziehungsweise Washbacks andere Lactobacillus-Varianten haben kann als jetzt Oakentoschen und oder als Glamorangie oder als Etradur. Und natürlich auch umgekehrt. Das heißt, Bakterien, allen voran Lactobacillus, sind also Terroir-Lieferanten par excellence. Das sind wirklich eine Möglichkeit bei Whisky, bei Malt Whisky, Terroir zu definieren, weil sie ganz charakteristisch vorkommen für bestimmte Regionen und teils auch ganz charakteristisch vorkommen für bestimmte Destillerien. Vorausgesetzt aber, die Brennereien fermentieren in Washbacks aus Holz. Denn nur dann haben die Bakterien und die Hefepilze beziehungsweise auch Lactobacillus, die Möglichkeit, dort sich in den Poren und Spalten festzusetzen. In Behältern aus Stahl funktioniert das einfach nicht. Und jetzt wirf mal einen Blick ins 19. Jahrhundert. Da wird diese Geschichte mit den ganzen Bakterien und Terroir richtig deutlich. Peter Mackey, also ein bekannter schottischer Master Distiller zur Jahrhundertwende, der besaß damals die Hazelburn Distillery in Campleton. Gut, daneben besaß er noch Craig Lecky und erbte später Lagavulin, aber das spielt jetzt hier in dem Punkt erstmal keine Rolle. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt immer nur auf die Hazelburn Distillery in Campleton. Das Problem damals mit Campleton Whiskys war, sie waren zu scharf und schwer für die meisten Blends. Und ich meine, in einer Zeit, in der es so gesehen keinen Markt für Single Malt Whisky gab, außerhalb vielleicht jetzt so um den Dunstkreis der Destillerie selber herum, war das wirklich ein Totschlagargument gegen diesen Whisky-Stil. Wenn der nicht in Blends funktioniert hat, dann ist ihm der wichtigste Absatzmarkt weggebrochen. Also was hat Peter McKee gemacht? Er kopierte einfach den Whisky-Stil der Speyside. Gut, ich meine, zumindest wollte er das. Um das nämlich zu machen, kaufte er Rohmaterialien aus der Speyside, ließ dort Destillerieapparaturen abbauen und dann Camperton wieder aufbauen. Und selbst dortige Destillateure, also Destillateure aus der Speyside, hatte zu sich an die andere Küste Schottlands geholt. Die Folge war, am Whisky änderte sich so gut wie nichts. Das heißt, McKee kam nicht mal annähernd an den Whisky-Stil der Speyside heran. Aber ich meine, wenn er diesen aber wirklich so genial und so perfektionistisch zu kopieren versuchte, warum hat das dann nicht geklappt? Heute vermutet man, aufgrund von Eigenheiten der Region und sogar von einzelnen Destillerien, vermutlich Mikroorganismen. Wenn wir jetzt hier aber mal einen Schritt weiter denken. Also wir gehen jetzt mal von Mikroorganismen, also von der Fermentation, weiter zu einem anderen Herstellungsschritt bei der Whisky-Produktion. Eigentlich sogar dem Herstellungsschritt bei der Whisky-Produktion, vor allem bei Malt Whisky oder Malt Scotch Whisky. Und zwar zu Fässern bzw. dem Standort der Fässer, wo sie sich befinden während der Reifung. Da stellt sich eigentlich die Frage, ist es eigentlich egal, wo Fässer in Schottland liegen, wenn sie reifen? Also ist der Einfluss auf den Whisky immer der gleiche? Ich meine, falls ja, dann dürfte es ja wohl keine Rolle spielen, ob ich ein Fass von Lefroy in Aberdeen lagere oder ein Fass von Dalmore in Edinburgh. Geht man jetzt davon aus, dass nicht nur Islay eine Insel ist, sondern ganz Schottland bzw. Großbritannien als Ganzes eine Insel ist, dann sollte das ja eigentlich keine große Rolle spielen. Weil ich meine, Terroir gäbe es ja in diesem Fall nicht. Wenn ich jetzt einfach die Fässer irgendwo in Schottland verteilen kann und die nicht mehr regionalspezifisch sind, dann widerspricht das ja der Definition von Terroir. Aber eine Art Terroir ist doch vorhanden. Denn es spielt nämlich wohl eine Rolle, ob ich jetzt Fässer von Lagavulin direkt im Lagerhaus der Destillerie direkt an der Küste reifen lasse, ja, oder in Vororten von Glasgow. Zumindest, wenn es nach der Aussage von Otto Hermelin, also Assistenzprofessor für Geowissenschaften an der Universität Stockholm. Wenn es nach ihm geht, dann macht es sehr wohl was aus, wo ich die Fässer lagere. Er hat nämlich über mehrere Jahre die Konzentration von Kupfersalzen im Whisky verschiedener Islay-Destillerien untersucht. Zwar bei Pruglady, bei Ardbeg, bei Kilhoman und bei Bunahavan. Und durch die Destillation in Kupferbrennblasen gelang nämlich diese Salze, also diese Kupfersalze, ins Destillat und damit auch in den Whisky. Hermelin hat dabei festgestellt, dass die Konzentration von Kupfersalzen während der Fassreifung Jahr um Jahr abnimmt. Gut, ich meine, so weit, so gut. Es ist jetzt vielleicht interessant, aber hat jetzt aus Sicht von Terroir nicht viel Bedeutung. Also mit Terroir hat das eigentlich gar nichts zu tun. Das Interessante war bei seiner Untersuchung, was er eigentlich gar nicht untersucht hatte, was er aber in den Ergebnissen zusätzlich fand, war ein anderer Punkt. Und der war eigentlich das Interessante. Denn in den 4 Jahren, in denen er den Whisky untersuchte, sank zwar der Kupfergehalt, dafür stieg aber gleichzeitig ein anderer an. Und zwar Natrium, beziehungsweise Natriumsalze. Denn laut Hermelin kann es für diese Menge an Natrium im Whisky nur eine Ursache geben. Und das ist Gischt. Das heißt, der Sprühnebel an den Küsten enthält winzige Partikel Meersalz, die sich im Whisky niederlegen. Also wirklich messbar niederlegen. Um jetzt diese Theorie zu überprüfen, hat er jene Islay-Whiskys, also aus den Destillerien, die ich gerade genannt habe, Bunahavan, Ardbeg und so weiter, mit Whisky verglichen, den er im schwedischen Magmyra reifen ließ. Und das Ergebnis war, der Natriumgehalt bei der schwedischen Probe ist nicht annähernd so hoch wie der Islay-Whiskys. Gut, ich meine, man könnte jetzt dagegenhalten, Schweden ist viel größer und die Fässer waren weiter vom Meer entfernt, als es in Schottland der Fall wäre. Ja, kann man dagegenhalten, aber nicht bei diesem Experiment. Denn wenn man mal auf der Karte vergleicht, liegt McMurra näher am Meer als Glasgow. Das heißt, die Lage der Fässer spielt wirklich eine entscheidende Rolle bei der Reifung des Whiskys. Ich möchte jetzt damit nicht sagen, dass ein Lagavulin, der in der Nähe von Glasgow reift, schlechter ist als einer von Islay. Aber er ist definitiv anders. Und genau das ist Terroir. Bei der ganzen Diskussion, die wir aber bisher geführt haben über Terroir und Whisky, haben wir eigentlich ja den eigentlich wichtigsten Lieferanten von Terroir noch überhaupt nicht erwähnt. Und das ist Torf. Und soweit ich mich erinnern kann, muss ich sagen, war das damals im, ja, ich glaube, es war Herbst. Wobei, sicher weiß ich es allerdings nicht mehr. Ich weiß jetzt nur noch, dass es damals draußen dunkel war und vor mir stand eine Flasche Artback. Und das war die erste, die ich jemals vor mir hatte. Und das war zu dem Zeit, wie gesagt, die erste, die ich gleich probieren sollte. Den einen oder anderen Whisky hatte ich damals schon getrunken. Und ich dachte mir, ja gut, ich freue mich drauf, klar, aber es ist halt jetzt mal einfach ein Whisky einer anderen Destillerie. Ich hatte damals schon Glenmorangie, ich hatte Glenlivet, Glenfiddich. Ich meine, was soll jetzt groß noch kommen? Wird bestimmt ein guter Whisky, aber ich weiß, wie Whisky schmeckt. Ich hatte dann aber meine Nase nur wenige Sekunden über der Glasöffnung und bin sofort zurückgewichen. Und ich habe mir gedacht, boah, das Zeug riecht ja richtig gefährlich. Gefährlich, aber irgendwie anziehend. Als hätte man irgendwie einen glühenden Holzscheit aus dem Meer gezogen und die so richtig mit Gewalt in die Flasche gestopft, etwas so Jodtinktur dazugegeben und dann ja, kräftig geschüttelt. Das heißt kurzum, der Stoff hat mich einfach brutal umgehauen. Was ich damals wusste, ich will mehr von dem Zeug. Was ich aber nicht wusste, welche Whiskys haben es und wie kommen sie zu diesem wirklich alles überlagernden Aroma. Drehen wir dafür mal, um das zu verstehen, die Zeit zurück. So ein paar Jahre. So ein paar Millionen Jahre. Damals, da standen in verschiedenen schottischen Regionen diverse Pflanzen, also Bäume, Sträucher und Gräser, der wirklich verschiedensten Spezies. Das heißt zum Beispiel auf den Orkney-Inseln, da waren es vor allem aromatisches Heidekraut. Auf Islay, da waren es dichte Wälder. Und auf der Isle of Skye, da waren es wahrscheinlich hauptsächlich Haselnussbäume. Also die Isle of Skye war großteils übersät wahrscheinlich mit Haselnussbäumen. Ja, und abgestorben sind die irgendwann alle. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, nicht jede von denen wurde vollständig zersetzt, also ist nicht vollständig verwest. Zumindest nicht bis aufs letzte Molekül. Das heißt, Tonnen von diesen Pflanzen wurden mit verschiedenen Sedimentschichten überdeckt und damit wurde ihnen die Luftzufuhr gekappt. Und das heißt, kein Sauerstoff, keine Verwesung. Das heißt, das Pflanzenmaterial wurde folglich niedergedrückt und unter Druck formt sich daraus dann über Jahre, Jahrtausende Torf. Und in Schottland finden sich da die wichtigsten jener Gebiete auf den Inseln Islay und auf den Inseln Orkney. Aber es gibt auch verschiedene Torfgebiete auf dem Festland, wie zum Beispiel Turmentol oder St. Fergus. Und je nach Gebiet, in der sich die einzelnen Torfmoore befinden, bestehen diese auch aus charakteristischen Pflanzenresten. Wie gesagt, also in manchen Gebieten hat mehr Wälder, in manchen hat mehr Heidekraut, in manchen hat mehr Haselnussbäume. Und das Aroma, das diese Torfballen dann in einen Whisky abgeben, das ist folglich regional unterschiedlich. Gut, eine Bedingung vorausgesetzt. Die Melzerei bezieht ihr Torf ausschließlich aus nahegelegenen Mooren. Oder die Brennerei macht gleich ihre eigenen Floor Maltings. Das heißt, sie bestellt Gerste nicht nur auf Rezeptur, sondern melzt und Torf nach eigenen Wünschen und in eigenen Räumlichkeiten. Und bezieht das Torf wirklich aus Umgebungen direkt um die Destillerie herum. Standard ist das heute nicht mehr. Das ist nur noch bei wenigen, also Floor Maltings ist nur noch bei wenigen Destillerien üblich. Mir fallen jetzt eigentlich nur 7 davon ein. 7 Malt Whisky Destillerien, das ist Lefroy, Beaumont, Kilhoman, Highland Park, ich glaube noch Springbank, The Belvany und Benriach. Und die anderen Brennereien, ja, die bestellen ihr Malz ausschließlich per Rezeptur bei diversen Großmelzereien. Und diese Bestellliste ist bei weitem nicht so übersichtlich wie der Warenkorb eines Online-Händlers. Da müssen nämlich diverse Parameter von der Destillerie angegeben werden. Und zwar immer mit Blick auf kommerzielle Aspekte und Verfügbarkeit. Das heißt Stickstoffgehalt, Brüchigkeit des Getreides, Fermentierbarkeit oder Feuchtigkeit. Und das sind bei weitem nicht alle. Also möchte jetzt eine Destillerie nun einen Whisky mit rauchigem Aroma, dann ist vor allem ein Punkt bei der Bestellung wichtig, also die Konzentration der Phenolderivate. Das heißt, es sind Moleküle, die dem Whisky am Ende sein torfiges und sein rauchiges Aroma verleihen und die ganz typisch für bestimmte Whisky-Regionen oder bestimmte Torfregionen sind. Also wenn wir jetzt mal all diese Punkte, die wir jetzt in dieser Episode besprochen haben, mal zusammenfassen, dann sehen wir, dass das eigentlich was ganz anderes ist als bei Wein. Das heißt, es stellt sich letztendlich die Frage, gibt es jetzt Terroir bei Malt Whisky? Und um es kurz zu beantworten, ja, es gibt Terroir bei Malt Whisky. Allerdings dürfen wir für diesen einfach nicht die gleiche Definition wie bei Wein ansetzen. Ich meine, stell es dir einfach vor wie bei einem Rezept, einem einfachen Kochrezept. Für Whisky und Wein brauchst du verschiedene Zutaten. Du brauchst Gersten bzw. Trauben, du brauchst Pressen bzw. Mühlen. Und bei beiden brauchst du jeweils einmal die Zutat Regionalität. Und ich meine, Terroir bezeichnet im Grunde nach nämlich nichts anderes als eine regionale Besonderheit. Eine, die du aromatisch und geschmacklich in Genussmitteln erkennen kannst. Und woher diese Besonderheit stammt, das ist letztendlich zweitrangig. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Folge so ein paar Besonderheiten über Malt Whisky näher bringen und ja, so deine Aromenreise und deine Aromensuche bei deinem nächsten Glas noch interessanter gestalten. Nächsten Mittwoch erscheint die nächste Episode des Whisky-Podcasts von Eye for Spirits. Und wie gesagt, möchtest du darüber hinaus noch mehr über Whisky erfahren, möchtest du dich mit anderen Whisky-Enthusiasten austauschen und die Gelegenheit bekommen, an seltene Whiskys, unter anderem auch mit Terroreinflüssen zu gelangen, kann ich dich nur recht herzlich in den Eye for Spirits Whisky Club bei Facebook einladen. Du findest ihn direkt, wenn du bei Facebook Eye for Spirits Whisky Club eingibst oder die entsprechenden Links direkt hier in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Also wie gesagt, ich würde mich freuen, dich dort als Mitglied begrüßen zu dürfen. Bis nächste Woche zur nächsten Folge. Viele Grüße, Philipp.